ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich bin hier, um zuzuhören, um zu fragen und um mit euch zusammen zu verstehen, zu staunen und zu lachen. So wie bei Jäger ausgefragt, gejagt Sebastian Klussmann, Fußballerin Julia Gwynn oder Bülent Ceylan.
Meine Frau sagt immer, wenn es nach dir ginge, würden die Kinder heute noch nicht die Treppe alleine runterlaufen und hoch.
Mein Gast in dieser Folge ist Eva Merasol, Ärztin und Autorin.
Talk mit Thies.
Niemand will das gesagt bekommen, dass es vielleicht was Psychisches ist, obwohl es ja überhaupt nichts Schlimmes ist, weil alle ja mit psychischen Problemen und Belastungen zu kämpfen haben, aber es ist immer noch so ein bisschen so mit so einem Stigma behaftet. Die immer Leute noch. Haben lieber einen Herzinfarkt. Und dann war die ja auch so nett am Telefon und hat gesagt, ihr erster Nachtdienst, was? Und ich so, ja.
Hat sie erkannt.
Das hat sie erkannt, also an meiner nervösen Stimme wahrscheinlich. Und dann so, sie arme und auch noch mit meinem Mann. Vor allem die Kombination jung und weiblich, die ist irgendwie für viele Leute schwierig. Okay. Und da muss man immer ein bisschen mehr tun dafür.
Eva Merasol ist Ärztin, die irgendwann das Schreiben und auch die Bühne für sich entdeckt hat. Sie hat Kolumnen geschrieben und ist Mitglied bei mehreren Lesebühnen in Berlin. Jetzt hat sie ihren ersten Roman geschrieben, der heißt Staying Alive. Kein Arztroman. Und darin geht es um den alltäglichen Wahnsinn in der Notaufnahme eines Krankenhauses. Es ist Montagmorgen. Niki ist frisch gebackene Assistenzärztin und wird direkt in das Chaos der Rettungsstelle reingeworfen. Zwischen überfüllten Wartesälen, unzufriedenen Patienten und den Sprüchen ihrer männlichen Vorgesetzten bleibt eigentlich kaum Zeit zum Durchatmen, aber sie begegnet dem Ganzen mit Humor und ab und zu auch mal mit einem Schluck Gin Tonic. Und als sie sich dann natürlich ausgerechnet in ihren Chef Micha verliebt, da wird das Ganze noch turbulenter und komplizierter. Eva und ich haben uns in Berlin getroffen und wir haben über ihre erste Nachtschicht zum Beispiel gesprochen, die so ganz anders gelaufen ist, als sie sich das eigentlich gedacht hatte. Denn plötzlich war ein Patient weg. Eine relativ irre Geschichte, die ihr gleich zu hören bekommt. Es geht um Witze, die die Arztgruppen untereinander machen oder auch übereinander machen. Es geht um das Verliebtsein in den Oberarzt im weißen Kittel und auch um die wirklich gruseligen Bedingungen teilweise in den deutschen Notaufnahmen und was da wirklich helfen würde. Naja, und manchmal sind es auch die PatientInnen selber, die den ganzen Laden aufhalten, weil sie eigentlich in der Notaufnahme gar nichts zu suchen haben. Sehr amüsant auch Evas Suche nach einem ganz natürlich anzuwendenden Begriff für das weibliche Geschlechtsteil. Denn Scheide, sagt sie, kann es ja nun wirklich nicht sein. Eva war schon 25 Minuten zu früh da, was wirklich schön ist immer, wenn jemand so früh und pünktlich kommt. Denn sie wollte unbedingt auf Nummer sicher gehen und erzählte mir dann, als Ärztin sei sie ja super pünktlich, privat schaffe sie das nie. Fand ich schon mal richtig sympathisch, dass sie das so formuliert hat. Eva ist Ärztin mit einem Gen für Unterhaltung und das merkt man ja auch schon an dem Satz, mit dem sich Niki ganz am Anfang des Buches vorstellt, als sie sagt, ich bin Ärztin. Das ist so etwas Ähnliches wie Arzt. Viel Spaß.
Ein Podcast von SWR3.
Herzlich willkommen, Eva.
Dankeschön, ich freue mich sehr, dass wir heute hier sind.
Der Name ist ja schon mal eine Frechheit, ne?
Ja.
Also ich meine nicht Staying Alive, ich meine Eva Merasol. Wo kommt denn der her eigentlich? So, das fällt einem gleich auf.
Ja.
Ich möchte auch so heißen.
Ja, man denkt vielleicht an Urlaub, daran hatte ich nämlich gedacht, weil ich war auf der Suche nach irgendeiner Art von Pseudonym, die dieses, als ich auf meiner ersten Lesebühne so fest angefangen habe mitzumachen und da war ich mit einer Freundin im Urlaub und wir haben so hin und her überlegt, es musste irgendwie schnell gehen und ich habe ein bisschen Bezug zum Spanischen, also weil ich die Sprache spreche und da auch schon häufig war und dann kam so eins zum anderen und am Ende war es der Klang einfach, der so den Ausschlag gegeben hat.
Das Lustige ist, ich weiß gar nicht, wie du in Wirklichkeit heißt.
Das darf ich natürlich jetzt
nicht
verraten. Das ist eigentlich kein Geheimnis. Aber ich hatte so ein bisschen das Bedürfnis, dieses Kreative von dem Medizinischen zu trennen. Und dann dachte ich, wenn man sich dann schon was aussuchen kann, dann darf es doch auch ein bisschen nach Urlaub klingen.
Ja, ich habe eigentlich gar nicht daran gezweifelt, dass das nicht dein echter Name sein
könnte.
Ja,
und dann ist doch auch irgendwie gut gelaufen.
Ja, dafür klingt er irgendwie zu natürlich. Ja. Mir das soll. So, du selber bist im Augenblick gar nicht so oft im Krankenhaus, weil du noch in der Mutterzeit bist.
Genau, in Elternzeit.
Wie heißt das? Kinderzeit? Mütterzeit?
Elternzeit. Obwohl es
ja
eigentlich meistens nur einer von beiden macht.
Ja. Manchmal teilen sie sich das auch.
Parallel, aber oft macht es erstmal einer und dann der andere. Genau, da bin ich noch in der Elternzeit.
Ja, davor in der Charité tätig gewesen.
Ja.
Ja, und dieser Ausdruck Stayin' Alive, klar, den verbinden wir natürlich alle mit Erste-Hilfe-Maßnahme. Wobei, das ist schon keine Erste-Hilfe mehr. Das ist Wiederbelebung. Das ist nicht Teil der Ersten-Hilfe.
Genau, ja, es kommt so ein bisschen drauf an. Wenn man derjenige ist, der zuerst zu dem Ort kommt, wo jemand bewusstlos da liegt, dann ist natürlich
Ersthelfer
und dann auch idealerweise direkt mit der Reanimation beginnt und der Wiederbelebung, dann ist es schon. Aber am Ende, ja, klar, Reanimation findet natürlich auch häufig in Krankenhäusern statt, wenn Leute schon da sind und aber sich verschlechtern, nicht immer nur ambulant oder auf der Straße im schlimmsten Fall.
Ja, es ist nicht fantastisch, dass mittlerweile das so durchgedrungen ist und alle diesen Rhythmus kennen, mit dem sie im Prinzip, so unsicher man sich dann auch erstmal fühlt, gerade wenn man es noch nie gemacht hat, aber theoretisch wissen wir fast alle, dass wir so zu Stayin' Alive, das machen, diese Wiederbelebung. Ich finde das eigentlich sensationell, dass jeder damit was anfangen kann.
Ja, das ist auch toll, zumal es ja auch im Idealfall wirklich auch Leben rettet, weil man hat in dem Moment, selbst wenn man das häufig macht, ist es eine Ausnahmesituation, eine Notfallsituation und da hilft es, wenn man sich so an was erinnern kann, was griffig ist und was man nicht mehr vergisst. Und wenn man es noch nie gemacht hat und man hat es im Hintergrund, dann drückt man auf jeden Fall schneller, als man sonst drücken würde. Und das ist in der Regel ganz gut.
Wie viele Beats per Minute sind das?
Ich glaube, ganz genau sind es 104 in dem
104.
Lied. Aber so 100, so ungefähr. Ne? Ja. Einfach nur ein bisschen schneller, so als man denkt, dass man drücken müsste. Mhm. Und halt auch ein bisschen tiefer.
Dürfen gebrochen werden, kein Problem.
Naja,
passiert oft dabei,
passiert
oder?
Passiert tatsächlich auch mal.
Und das ist aber auch okay. Also
das ist in dem Moment dann nicht das vordringliche Problem, weil der Mensch, der da liegt und wiederbelebt wird, der ist ja formal erstmal tot. Und wenn man dann nicht drückt, dann bleibt er auch tot. Und das ist, glaube ich, das, was man sich so ein bisschen in Erinnerung rufen muss, dass man da nicht so viel falsch machen kann. Weil wenn man drückt und der wehrt sich, dann ist ja alles okay. Dann ist er eben nicht tot. Die melden sich schon, die Leute. Das ist unangenehm.
Ja.
Das hatten wir auch. Also das gibt es immer mal wieder, dass man dann anfängt zu drücken und irgendwann kommt so eine Hand und so, okay, gut, dann ist er schon wieder da, bevor das irgendwie...
Hast du erlebt?
Habe ich schon mal erlebt, ja.
Das ist ein schönes Gefühl, oder?
Das ist auf jeden Fall ein besseres Gefühl als andersrum. Ja.
Was mich immer so ein bisschen natürlich irritiert ist, dass auch Highway to Hell natürlich diesen gleichen...
Ja, das ist, ich denke, das ist schon auch so ganz irgendwie gut, dass das so ein bisschen die optimistische und die pessimistische Sicht auf die Dinge so widerspiegelt. Da kann man sich aussuchen.
Oder auch atemlos so durch die Nacht, ist es nicht auch?
Ja, auch genau.
Welcher noch?
Ich jetzt gerade auf die schnelle Fälle mir keine ein, aber ich denke, mit dem Repertoire kann man schon eine ganze Weile arbeiten.
Die hatte ich im Hinterkopf auf jeden Fall. Ja, in diesem Roman erzählst du natürlich keine Dinge, die dir passiert sind, aber es gab viele Dinge, die dich inspiriert haben zu diesen Situationen, die dann fiktiv sind, aber auch theoretisch vielleicht hätten so passieren können. Es geht ja auch um Niki, die dort in dieser Berliner Rettungsstelle, wie es ja heißt.
Rettungsstelle oder Notaufnahme.
Rettungsstelle, ich kenne immer nur Notaufnahme. Aber jetzt in diesem Zusammenhang habe ich dann immer Rettungsstelle gelesen.
Ja, tatsächlich. Also in der Rettungsstelle, wo ich gearbeitet habe, war es die Rettungsstelle. Es gibt aber auch in Berlin Rettungsstellen, wo man von der zentralen Notaufnahme spricht. Und es wird nicht ganz eindeutig verwendet, also auf jeden Fall synonym verwendet. Aber überwiegend in Berlin doch, mein Gefühl, so die Rettungsstelle.
Okay, ja.
Häufiger zumindest als so im Süden Deutschlands. Das ist eigentlich immer die Notaufnahme.
Oder?
Glaube ich.
Ja, ich glaube es nämlich auch. Niki ist auf jeden Fall frisch gebackene Assistenzärztin. Das kennst du.
Das kenne ich auf jeden Fall.
Also dieses Gefühl, du selber bist Internistin.
Ja.
Wie sind die Hormone übrigens heute?
Ich habe es noch nicht getestet.
Noch nicht getestet? Das ist nämlich deine Spezialität. Also zuletzt, ich traue mich ja den Fachbegriff Endokrinologie.
Endokrinologie, genau.
Ja, habe ich ja fast unfallfrei hinbekommen. Aber auch wirklich nur fast. Darauf hast du dich zuletzt spezialisiert.
Genau, also ich habe den Facharzt dafür jetzt noch nicht gemacht. Die Prüfung fehlt noch, aber die Zeiten habe ich sozusagen absolviert und in der Abteilung jetzt die letzte Zeit eben gearbeitet.
Machst du das zu Hause mal, dass du einfach sagst, oh, ich muss mal gucken, wie mein Hormonspiegel gerade ist?
Nein. Mit so einem Fingerpieks wie beim Diabetes? So, nein, das auf keinen Fall. Nein, das muss man schon ein bisschen trennen.
Dass dein Mann sagt irgendwie, oh, du bist doch echt so wahnsinnig schlecht gelaunt wieder, prüf doch mal kurz mal deine Hormone.
Ja, das theoretisch könnte sowas natürlich mal vorkommen, aber nein.
Ganz ehrlich, wenn du es gemacht hättest, dürftest du es jetzt nicht sagen.
Das stimmt auch wieder.
Stimmt auch wieder. Diese Zeit als junge Ärztin, die kennst du. Nachtdienst zum Beispiel. Man ist ja unsicher.
Auf jeden Fall.
Ja, wir denken zwar immer, ja gut, komm, es ist ein Nachtdienst und du hast ja auch schon ein bisschen was hinter dir. So schlimm kann es doch nicht sein. Und dennoch hört man immer wieder, man ist einfach so ein bisschen unsicher, auch in diesem ganzen Gefüge da mitzuschwimmen. Wie hast du deinen ersten Nachtdienst in Erinnerung?
Also tatsächlich, genau wie du sagst, da war eine große Unsicherheit da, weil man den relativ schnell hat. Also man hat natürlich das Studium und man hat dann auch im Idealfall ein paar Wochen und noch besser ein paar Monate Einarbeitungszeit. Aber je nachdem, wo man da anfängt zu arbeiten, das ist ja auch ein riesiges Feld, unglaublich viele Dinge, die man können muss. Und es ist ja nicht nur das Wissen, was man abrufen muss in dem Moment, sondern auch dieses ganze Gefüge. Krankenhaus, wo man da funktionieren muss, da gibt es logistische Sachen. Man muss wissen, wen man nachts anrufen muss, wenn man ein Röntgenbild haben will und ein Ultraschall oder was man wo findet. Und diese ganzen Dinge, die ballen sich dann so zusammen. Und man hat schon, das kenne ich auch von fast allen Kolleginnen und Kollegen, so dieses Gefühl, dass der zu früh kommt, dieser erste Nachtdienst. Und dass man den gerne, wenn denn schon früh, vielleicht in Begleitung gehabt hätte. Also man kann natürlich mal mitlaufen, aber das wäre ja dann zusätzlich. Also das findet ja dann keine Abbildung in dem Dienstplan.
Dafür gibt es keine Kapazitäten.
Ne? Genau. Und dann kommt der und dann ist man dann da alleine oder halt mit jemand anderem, der ja aber auch was zu tun hat. Und das ist, glaube ich, bei vielen oder bei den meisten ein mulmiges Gefühl und auch angstbesetzt einfach. Vielleicht gar nicht mal nur mulmig, sondern wirklich angstbesetzt. Und dann kann das sehr, sehr gut laufen, wenn man das alles gut hinbekommt und trotzdem ist man halt froh, weil es hätte eben auch mal was passieren können. Und das ist schade, wenn da so viel auf dem Spiel steht, ne? Für beide Seiten. Ja.
Wie ruhig war dein erster Nachtdienst?
Meiner war tatsächlich hektisch, super hektisch, mit ganz vielen Dingen zu tun, parallel und eben einem Patienten, der verschwunden ist und den ich dann suchen lassen musste mit Polizei und
in der Nacht.
Ich hatte dann noch die Ehefrau angerufen, weil man da so ein Protokoll dann abarbeiten muss, nur der Pforte Bescheid sagen und so weiter.
Ganz kurz. Ja? Als du gesehen hast, der ist weg, also das Bett leer, was hast du gedacht? Der ist auf Toilette erstmal.
Nee, ich wurde angerufen von der Schwester von der Station. Ich war da gerade unten in der Rettungsstelle und die sagte, komm mal hoch, der ist weg. Und ich so, ja, wie weg? Und ich wusste tatsächlich nicht, ich hatte nie gedacht, dass der weg sein kann, weil ich wusste gar nicht, dass der noch so mobil ist. Der hatte immer die Bettgitter oben. Ich kannte den aus Visite. Der hatte so ein Nachthemd an. Der hatte auch so einen Blasenkatheter an dem Rand von dem Bettgittern. Und ich hätte nicht gedacht, dass der alleine mit dem Rollstuhl irgendwie in den Bus steigt. Aber der war dann weg und ich glaube, ich habe da gar nichts gedacht, außer so, oh Gott, was mache ich jetzt? Und dann eben gibt es ja dieses Protokoll, wenn man alles anrufen muss. Das habe ich dann auch gemacht.
Also speziell für den Fall, Patient ist verschwunden.
Genau, das gibt es. Wusste ich auch nicht. Ne? Da habe ich mich nicht vorbereitet im Vorfeld. Aber die Schwester wusste das zum Glück. Dann habe ich alle abtelefoniert. Und bei der Frau dann auch mit so einem schlechten Gewissen, weil ich konnte natürlich nichts dafür, aber es tat mir trotzdem leid. Jetzt ist der Mann weg. Und die war dann aber, also da hatte ich in dem Moment schon das Gefühl, dass es irgendwie auch ein bisschen witzig ist, weil die war dann total entspannt und hat gesagt, ja, überhaupt kein Problem. Erstens mal ist sie gar nicht mehr die Frau, nur die Ex-Frau. Und zweitens, jedes Mal, wenn er stationär aufgenommen wird, und es war ein chronisch kranker Patient, der war oft da, der haut immer ab. Und sie könne mal bei der Stammkneipe vorbeigucken, ob er da ist. Und da habe ich so gesagt, ja, bitte, bitte machen Sie das. Und dann war die ja auch so nett am Telefon und hat gesagt, Ihr erster Nachtdienst, was? Und ich so, ja.
Hat sie erkannt.
Das hat sie erkannt, also an meiner nervösen Stimme wahrscheinlich. Und dann so, Sie Arme und auch noch mit meinem Mann. Und dann am Ende hat die den wirklich auch, also sie hatte den Rollstuhl dann dort gefunden vor der Kneipe. Da hat sie sich mich dann eine Stunde später nochmal angerufen und der Mann war aber weg. Und den hat dann aber die Feuerwehr ein paar Stunden später irgendwo auf dem Gehsteig wieder gefunden. Und
mit Blasenkantheter und
alles noch dran.
Also ja, seiner Stange hier, die er mit rumschleppt.
Die hat nur den Blasenkatheter so in der Hand.
Und
in der
Hand.
Genau, okay, die Infusionsstange, die war in der
Infusionsstange
Klinik geblieben.
Danach so.
Aber genau. Und dann war er wieder da, ganz unschuldig, lag er dann im Bett und hat nichts gesagt, außer dass er den Bus genommen hat.
Wer hat ihn denn zurückgebracht?
Die Feuerwehr.
Die Feuerwehr hat ihn dann wieder
Gehsteig
ins Krankenhaus
gefunden.
Gebracht,
genau.
An dir vorbei und plötzlich lag er wieder im Bett.
Nee, die Schwester rief mich dann wieder an und sagt, jetzt kannst du mal bitte gucken, ob ist jetzt da, guck mal, ob alles in Ordnung ist. Und da war ich schon auch, da war ich froh, dass er wieder da war einfach.
Gut, aber es konnte eigentlich ja nichts Dramatischeres mehr passieren ab dem Augenblick. Das war ja eine Feuertaufe für dich.
So ein bisschen, ne? Zumindest eine organisatorische. Also.
Aber es ist schon ein bisschen absurd, ne?
Ja.
Ich meine, der büxt der nachts aus und geht in die Kneipe.
Ist ein bisschen absurd so.
Also, und am nächsten Tag Visite. Da warst du schon schlafen, als Visite war.
Genau.
Dein Nachtdienst war ja vorbei. Bist du nochmal zu ihm gegangen und hast gesagt, Herr, sowieso. Entschuldigung, was war das denn?
Ich glaube nicht, nee. Ich habe dann nur in der Nacht nochmal versucht, aus ihm rauszukriegen, was los war. Aber hat er eben nichts gesagt, außer dass er eben den Bus genommen hat. Und ich habe es dann auch dabei belassen. Es ging ja immer weiter. Ne? Also dann, wenn man mal auf Station ist, dann wird man ja auch dann nochmal befragt. So, kannst du nochmal kurz hier gucken? Und der hat auch noch und so. Und da ist man auch schnell wieder beschäftigt. Es ging dann einfach weiter. Und dann wieder runter in die Rettungsstelle und da waren auch schon wieder neue Leute. Also dieser erste Nachtdienst, den habe ich als wirklich Also der war wirklich dicht und das ist häufig so, dass man dann nicht mehr weiß, wo oben und unten ist.
Beim wievielten Nachtdienst fühltest du dich zum ersten Mal nicht überfordert?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt nicht so den Moment, wo es den Schalter umlegt, sondern eher so ein schleichender Prozess, wo man irgendwann merkt, okay, ach krass, ich habe morgen Nachtdienst und ich bin jetzt gar nicht irgendwie aufgeregt. Oder ich fahre vielleicht hin und denke, ach Mensch, ich wäre vielleicht lieber zu Hause jetzt, aber es ist nicht so schlimm.
Okay.
Und dann gibt es aber immer die Momente, wo man doch mal wieder denkt, okay, das ist jetzt, was passiert in den letzten Wochen, wo mir wieder gezeigt wurde, das ist eben immer nur eine Momentaufnahme, man weiß nicht, was passiert und dann ist man, obwohl man sich schon wieder wohlgefühlt hat, doch mal wieder ein bisschen unsicherer. Also es pendelt immer so ein bisschen. Nachts ist es immer ein bisschen anders als tagsüber.
In erster Linie bist du ja Ärztin geworden, um der Menschheit zu helfen, um Menschen zu helfen.
Ja.
Man ist da ja auch garantiert versucht, ein bisschen eine persönliche Bindung aufzubauen zu Patienten, die einem auch dann sympathisch sind. Und man muss natürlich deren Leidensgeschichte dann auch so mit erleben. Zu welchem Patienten hast du auch wirklich mal, auch wenn man so viel Distanz wie möglich walten lassen soll und auch das nicht mit nach Hause nehmen soll, das wissen wir auch alles, aber zu welchem hast du trotzdem mal eine besondere Bindung entwickelt? Denn auch dafür ist Platz, ne?
Auf jeden Fall. Das passiert immer wieder. Manchmal reichen tatsächlich ein paar Minuten, wo man irgendwie merkt, dass da mehr ist als jetzt nur dieses ganz klare Verhältnis, jemanden, der behandelt werden muss. Ja. Also Sympathie irgendwie.
Das ist so Chemie, ne?
Genau, das gibt es einfach immer wieder mal.
Ja.
Und es gibt es manchmal direkt, manchmal gibt es auch, wenn man sich ein bisschen kennt. Und manchmal bleiben einem so Menschen in Erinnerung, die man über längere Zeit begleitet, klar, weil man da einfach so ein bisschen mitbekommt, wie sich deren Leben entwickelt. Häufig sind das ja dann auch einfach Schicksale, von denen man erfährt.
Ja.
Und man sieht, wie da Menschen ganz tapfer und ganz kompetent auch mit dieser Erkrankung umgehen. Manchmal kommen junge Menschen noch in Begleitung von ihren Eltern, also in der Endokrinologie zum Beispiel. Da rutscht man ja dann auch, wenn man so eine endokrinologische Erkrankung als Kind hat, mit dem Beginn der Volljährigkeit in die Erwachsenenmedizin. Und das ist für die häufig ein schwieriger Moment, weil da wird man nicht mehr ganz so, also engmaschig schon, aber nicht mehr ganz so persönlich oft betreut. Und da habe ich mal da gab es mal einen Patienten, der mit seiner Mutter dann kam oder immer mal wieder. Und wenn man die dann so ein bisschen begleitet bei diesem Prozess und die sich dann darüber hinaus auch noch wohlfühlen und man so ein bisschen merkt, wie kommen die klar im Alltag, das sind schöne Momente auf jeden Fall.
Hast du dich schon mal aus dem Urlaub heraus erkundigt, wie geht's denn der Patientin? Wie geht's dem Patienten?
Ja, ganz oft.
Ja, echt?
Also gerade am Anfang kann man schlecht loslassen und hat ja auch oft das Gefühl, Mensch, habe ich da jetzt wirklich an alles gedacht? Und dann ist es fast besser. Man fragt einfach nochmal kurz, ruft einen Kollegen an oder eine Kollegin und sagt, kannst du mal gucken, wie es der inzwischen geht? Oder auch wenn man gar nicht mehr verantwortlich ist, kannst du mal sagen, hatte die jetzt da diese Lungenentzündung oder was kam denn da raus, weil man dann besser abschalten kann? Aber ja, doch, das ist häufiger passiert.
Nur wenn natürlich die Nachricht dann nicht so schön ist, dann hast du das mit dem Urlaub.
Das stimmt.
Das ist das Risiko.
Das ist das Risiko. Auf der anderen Seite, man ist ja jetzt auch nicht für alles, was jetzt nicht läuft oder was sich eventuell nicht verbessert, verantwortlich persönlich. Ne? Also es sind ja manchmal auch einfach, die Krankheiten nehmen halt den Lauf und man kann die dann mit den Therapien idealerweise verbessern. Manchmal geht es ja auch nur darum, man will irgendwie wissen, was passiert ist, um das so ein bisschen abzuschließen. Und wenn der Abschluss dann einer ist, den man gerne anders gehabt hätte, dann ist es auch so, aber es ist dann trotzdem eben irgendwie ein Abschluss.
Wo wir eben von Stay in the Life gesprochen haben und aber auch wirklich, sag ich mal, dieser großen Hürde für alle, die das noch nie gemacht haben, dieses zum ersten Mal zu machen.
Kann ich auch total nachvollziehen. Ne?
Ja, also es ist eine große Unsicherheit.
Ja.
Also man weiß gar nicht, wie man reagieren würde in dieser Situation. Und dann soll man aber das Pack irgendwo, falls irgendwo eines rumsteht, wie heißt es offiziell?
Du meinst vielleicht diese
Defibrillator,
Defis.
Dann hat mir neulich aber einer mal erzählt, das dauert alles viel zu lange, bis das System, der es erzählt hat, pump einfach.
Genau, also das Wichtigste ist tatsächlich, wenn da jemand liegt, der bewusstlos ist, man spricht den an oder die und wenn da keine Reaktion kommt, dann rüttelt man mal oder setzt irgendeine Art von Schmerzreiz. Also man zwickt mal hier hinterm Ohr, es ist recht schmerzhaft oder man mit den Knöcheln so auf dem Brustbein mal, wenn man da eigentlich wach werden könnte, wird man wach. Und wenn dann nichts passiert, dann guckt man, ob die Person atmet oder nicht, kann man noch mal gucken, das hört man oder sieht man
Und das aber, in der Panik zu erkennen.
Ja, was schon weg ist, dass man jetzt groß nach dem Puls sucht. Diese Empfehlung ist raus aus der Laienreanimation, weil das findet man in der Hektik nicht. Und das ist auch dann, genau, und in der Regel, wenn dann da gar keine Reaktion kommt, dann kann man davon ausgehen, dass der Mensch bewusstlos ist und dann kann man einfach drücken.
Aber den Atem, den höre ich in der Panik? Also kriege ich den mit?
Vielleicht auch nicht, aber wenn du
im Zweifelsfall drückst
und er wehrt sich, dann ist es auch gut. Und theoretisch, wenn da noch ein bisschen Atmung noch da ist. Also ich meine, es ist am Ende, man darf das nicht so wissenschaftlich sehen. In der Situation, wenn man da ankommt, muss man einfach handeln und diese Hemmschwelle überwinden, einen fremden Menschen irgendwie diese körperliche Integrität zu nehmen und auf den drauf zu drücken. Mhm. Und da darf man nicht groß irgendwie, muss man nicht groß tasten, man muss einfach gucken, ist da im Mund irgendwas drin vielleicht, oder man sieht, was man rausholen kann, was den Atemweg versperrt. Ansonsten drückt man und bittet jemanden anderen oder ruft vorher dann noch oder zwischendurch dann halt die 112 an. Und diese Defis, die sind tatsächlich recht einfach zu verstehen natürlich. Die reden ja mit einem, sagen ganz klar, was man machen muss, aber man muss natürlich einmal diese Elektroden da draufkleben und es wäre schon, glaube ich, sinnvoll, wenn man das immer wieder einfach auch üben würde, wenn das in Schulen oder am Arbeitsplatz, wenn das da immer wieder angeboten werden würde, damit die Hemmschwelle senkt, weil das sind einfach die Minuten, die zählen.
Und aber wird nicht gemacht, also.
Wird schon gemacht, aber vielleicht zu selten.
Manchmal schon zu selten, genau. Unter Umständen. Okay. Auch bei euch im Krankenhaus, du hast es ja gerade gesagt, passiert es natürlich oft, dass man jemanden wiederbeleben muss. Wie ist dieses Gefühl für dich, jemand, der eventuell nicht mehr wiederkommt und dann aber wiederzubeleben? Man sieht dann ja den Ausschlag da. Die Flatline wird wieder zu einer richtigen Linie mit Ausschlag. Was ist das für ein Gefühl in diesem Moment?
Also tatsächlich glaube ich, dass in den Momenten, also in so einer Reanimationssituation, da macht es Sinn, also da hat man häufig jetzt nicht so extrem viele Gefühle, sondern da funktioniert man eigentlich. Da gibt es dann ganz klare Schemata, die im Kopf ablaufen, wo man sich überlegen muss, was könnte die Ursache sein und vor allem, was muss ich jetzt akut machen. Und dann gibt es ja Medikamente, die verabreicht werden müssen. Meistens muss man intubieren, also so einen Beatmungsschlauch noch in die Lunge legen. Und das sind alles so Abläufe, die ineinander greifen. Da sind ja auch in der Regel viele Menschen dann dabei. Man muss sich alle 2 Minuten abwechseln beim Drücken und einer ist am Kopf und sichert den Atemweg und dann zieht jemand die Medikamente auf und da ist so viel zu tun, da ist keine Zeit eigentlich für große Gefühle. Und wenn man dann aber, wenn es aber gelingt, so einen Rhythmus, einen Herzrhythmus wiederherzustellen und sich der Patient oder die Patientin stabilisiert, das ist auf jeden Fall erstmal vor allem eine Erleichterung und eine Freude darüber, dass man das geschafft hat. Mhm. Und dann weiß man aber halt auch häufig, dass das noch erstmal gar nicht groß was sagt, weil man ja erfolgreich wiederbeleben kann und dann geht's auf die Intensivstation und dann kann es trotzdem, je nachdem, was für eine Erkrankung zugrunde liegt oder wie lange diese Reanimationsmaßnahme gedauert haben, kann es trotzdem auch sein, dass der Mensch verstirbt, obwohl es jetzt erstmal geklappt hat. Insofern, das kommt auch in dem Buch, lasse ich das die Protagonistin einmal so ein bisschen erleben. Da ist eine Reanimation oder eine Intubation erfolgreich und der Patient verstirbt aber dann wenige Tage später auf der Intensivstation und die kannte den gar nicht. Und trotzdem ist es bedrückend, weil man war irgendwie dabei in so einem ganz intimen Moment. Man hat da getan, was man konnte. Es hat auch gut geklappt und dann verstirbt der Mensch. Und in der speziellen Situation gibt es dann auch noch Vorwürfe von der Frau des verstorbenen Mannes. Und das ist so ein bisschen, das ist in der Geschichte so ein bisschen ein Moment, der traurig ist.
Passiert auch das Gegenteil? Du hast schon diese Flatline. Was ist der deutsche Begriff? Was benutzt ihr?
Die Nulllinie.
Die Nulllinie, genau. Ist das richtig. Die Nulllinie. Und dass die Nulllinie plötzlich wieder aktiv wird, passiert auch das?
Also das ist tatsächlich bei all dem, was ja auch wirklich, wie du schon sagtest, ganz fiktive Geschichten sind, gibt es ja so ein paar auch in dem Buch mit einem wahren Kern. Und eine davon, die ist genau das, was du gerade erzählst. Da habe ich tatsächlich mal einer Frau die Hand gehalten, die sterben wollte. Die hatte so eine Herzrhythmusstörung, wo man einen Schrittmacher gebraucht hätte und das wollte sie nicht. Die war schon Mitte 90, Anfang Mitte 90 und sie hat gesagt, nee, sie hat abgeschlossen mit ihrem Leben und sie möchte, dass wir nichts mehr tun. Und als es dann soweit war, war natürlich klar, dass das respektiert wird. Die war völlig klar im Kopf und dann saß ich und habe ihre Hand gehalten und habe eben am Monitor zugesehen, weil da noch die Elektroden und so dran waren, wie die Herzfrequenz so weniger wurde und dann ganz weg war und diese Nulllinie, wie du sagst, eben nur noch da war. Und als ich dann irgendwann aufstehen wollte, kamen die wieder. Also erst eine Zacke, dann 2 und dann 3 und auf einmal war ein Rhythmus da und ein Blutdruck und die Frau hat sich wieder bewegt und natürlich jetzt nicht gesprochen direkt oder so, aber das war schon auch eine einmalige Erfahrung und das hat mich lange Da habe ich mich lange dran erinnert. Zumal dann, ich war dann im Urlaub und ein paar Tage nicht da. Und als ich wiederkam, habe ich mich natürlich erkundigt. Und dann haben mir die Kollegen erzählt, dass die sich dann doch entschieden hat wieder. Die hat sich zum Schrittmacher entschieden, wurde auf die Kardiologie verlegt und ist ein paar Tage später entlassen worden. Und es hat mich wirklich gefreut.
Ist wirklich das ist einfach krass. Ja. Das hätte ich jetzt für keine echte Geschichte gehalten.
Doch, tatsächlich. Weil
aber das ist natürlich der Hammer, dass diese Frau gar nicht mehr wollte. Und dann kommt dieser Lebenswille wieder. Mit anderen Worten, da war das Unterbewusstsein stärker.
Vielleicht.
Sie hatte offensichtlich keinen Zugang zu ihrem Unterbewusstsein. Und ja, aber wie lässt sich das erklären?
Ich weiß es nicht. Vielleicht war auch die Hemmschwelle da, dass man gedacht hat, oh je, jetzt noch eine komplizierte Prozedur, Schrittmacherimplantation, was es ja gar nicht ist. Aber einfach so der Moment zu sagen, nee, das ist okay. Und dann irgendwie, was genau da passiert, wenn man mal formal tot war und dann auf einmal wieder lebt, das weiß man ja wirklich nicht. Also in dem Menschen insofern. Und ich kannte die ja jetzt auch nicht mehr. Ich konnte die das jetzt ja nicht fragen. Ich hätte aber wirklich viele Fragen gehabt.
Ja, und die ist dann aus dem Krankenhaus raus mit Herzschrittmacher.
Und hoffentlich noch ein paar schöne Jahre gehabt.
Unglaublich. Also wirklich, das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte. Ist
auch nach wie vor irgendwie so eine Gänsehautgeschichte. Ja.
Die schönen Geschichten, die das Krankenhaus schreibt oder aber auch nicht, wie wir auch in diesem Buch natürlich sehen. Das ist in diesem Fall Misha, mein Misha. Der aber Micha heißt, ja, der was ist er, Oberarzt?
Der oder ist er Oberarzt.
Der ist Oberarzt, ne?
Ja, dieses Klischees habe ich mich dann
Klar, es wird ja alles noch so turbulenter. Ja. So, wie anfällig ist man denn für diese, wie man ja auch oft als Normalo denkt, diese Götter in Weiß? Manche führen sich ja auch so auf. Aber wenn man natürlich diese gewisse Kompetenz hat, diese Aura mit sich herumträgt, ist das etwas, was auf eine junge Ärztin oder aber auch nur Krankenpflegerin wirkt?
Also ich glaube schon.
Auch in der heutigen Zeit
auf jeden Fall. Und gar nicht mal jetzt geschlechtsgebunden, sondern einfach generell ist ja irgendwie
wie Uniform.
Ja, Souveränität und Professionalität auch was Attraktives. So. Und dann, glaube ich, spielen aber schon noch im Kopf, gibt es einfach so ein paar Bilder, so ein paar Klischees von so weiß bekittelten Menschen. Ich weiß noch, dass ich mit einer Freundin früher mal gerne diesen einen Film geguckt habe mit Diane Keaton und
Jack Nicholson?
Ich glaube ja.
Aber ich weiß nicht, wie er heißt.
Also so eine krasse Komödie eigentlich. Und da ist Keanu Reeves ein junger Arzt und der hat auch das Stethoskop interessanterweise um den Hals, auch so dieses Klischee, und der lehnt sich dann mal so seufzend an die Wand und wir fanden den so toll und also peinlich
als
eigentlich.
Noch Medizinstudentin?
Nee, ja, genau, also noch im Studium. Und also ich kann es schon, ich glaube, ob es jetzt viele Leute den Film irgendwie dafür hernehmen oder so, aber es gibt es schon, dass man da, also ich kenne viele Leute, die sagen, ach, das ist ja schon irgendwie attraktiv, also Frauen wie Männer. Ne? Mhm. Aber das ist dann eigentlich, hat sich in der Geschichte irgendwie so reingeschrieben, dass das der Oberarzt wurde. Ich habe mich selber geärgert, dass ich ausgerechnet, jetzt wo es schon kein Arztroman ist, dann dieses Klischee noch, aber es ging irgendwie nicht anders.
Aber der Oberarzt ist dann halt echt ein Problem. Also das geht einfach nicht. Das darf auch ein Oberarzt nicht. Oder darf man sich verlieben, zusammenkommen und sich versetzen lassen?
Achso, nee, das darf man selbst.
Man darf sogar auf der gleichen Station dann.
Also ich wüsste jetzt nicht, dass es nicht geht. Vielleicht habe ich da nicht aufgepasst damals schon.
Du wüsstest das,
aber nee, das darf man natürlich alles. Also ich meine, klar, Abhängigkeitsverhältnisse sind ja immer ein Thema. Ne? Also wenn da jetzt irgendwie eine Bevorzugung im Dienstplan daraus resultieren würde oder so, dann würde es natürlich nicht gehen. Aber letzten Endes, da beiderseitiges Einverständnis vorliegt, darf man sich da quer durch alle Berufsgruppen einmal verlieben.
Gut, dann ist das ja ganz schön. Wie sehr hast du als Ärztin, hast du das Gefühl, ich kann noch genau das durchziehen, wofür ich angetreten bin? Ich kann mich jetzt auch wirklich noch ausreichend um den Menschen kümmern. Wie hat sich das in den letzten Jahren für dich entwickelt?
Also ich glaube, es war von Anfang an eigentlich die traurige Erkenntnis, dass das eben sehr, sehr schwer nur möglich ist. Also es gibt manchmal diese Momente, wo eine Patientin oder ein Patient nach so einer Sprechstunde zum Beispiel oder nach einer Visite oder so sagt, Mensch, Frau Doktor, das war jetzt wirklich nett und ach so toll hat mir das so lange niemand erklärt oder vielleicht gar nicht mal so toll, sondern so lange Zeit hat sich schon lange niemand mehr für mich genommen. Und dann könnte man ja meinen, dass man sich darüber ausschließlich freut, aber eigentlich denkt man parallel so, okay, jetzt habe ich was falsch gemacht, weil diese Art von Zuwendung und Zeit, die war gar nicht eingeplant. Das heißt, für mich heißt es hinten raus, eine Überstunde mehr oder was anderes, was liegen geblieben ist. Und man macht es natürlich trotzdem, weil das sind ja die Momente, die eigentlich auch einen Großteil der medizinischen Arbeit ausmachen sollten und in der Vorstellung des Berufs früher auch mal ausgemacht haben, so wie du sagst. Aber die haben halt einen Preis. Und das ist so unglaublich schade, dass alles so auf Kante genäht ist und zeitlich so eng gestrickt ist und das Personal so knapp ist, dass eigentlich dafür oft überhaupt keine Zeit bleibt.
In letzter Zeit mal in einer Notaufnahme war, der weiß, wie krass das ist.
Das ist krass, ja.
Wir waren neulich selber in der Notaufnahme und abends 21.30 Uhr mussten 4 Stunden warten, gebrochenes Handgelenk am Ende. Das war harmlos. Aber da war einer, der war aus Ratzeburg in Norddeutschland nach Lübeck geschickt worden, weil sie ihm nur da helfen konnten. Der hatte sich bei der Gartenarbeit quasi den Finger abgetrennt und man sagte ihm schon, der wird wahrscheinlich amputiert werden müssen. Und da saß er jetzt so, die ganze Hand eingewickelt und er saß dort 10 Stunden.
Okay.
Und um 12:30 hing der in den Seilen und die Augen fielen ihm zu und er fing auch wirklich an zu lallen und wurde so weinerlich, völlig verständlich. Und man denkt immer nur, okay, lass uns meinetwegen noch 2 Stunden warten, nehmt bitte diesen Menschen dran.
Ja.
Und das ist ja auch schon, der hatte sich einen Finger so gut wie abgetrennt mit einer Glasscheibe irgendwie.
Okay.
Und da wird einem natürlich klar, wie angespannt diese Situation ist.
Ja.
Und dann wird einem so klar, dass natürlich was getan werden muss. Und dass wir da auch nicht, solange wir nicht betroffen sind, einfach auch weggucken. Aber wie dramatisch diese Situation ist. Es gibt kein Personal.
Ja, es gibt kein Personal und es gibt aber vor allem auch, es gibt vor allem auch so ein Ungleichgewicht zwischen der stationären und der ambulanten Kapazität. Oder was heißt Ungleichgewicht? Es gibt ja viele Dinge, die landen am Ende in der Rettungsstelle, die eigentlich ambulant hätten geklärt werden können.
Ja.
Das ist so dieses Thema, worüber man natürlich auch gerne witzelt und so.
Natürlich.
Und das darf auch einfach nicht sein, gerade in so einer angespannten Situation wie jetzt. Aber der Großteil der Menschen, die da in der Rettungsstelle vorstellig werden, die haben ein medizinisch nachvollziehbares und auch relevantes Problem. Und da gibt es ganz klar diese krassen Notfälle, über die wir auch schon gesprochen haben, so Reanimation und so. Klar, diskutiert man sowieso nicht, ob das jetzt dahin gehört oder nicht. Aber dann gibt es auch ganz viele Sachen, die jetzt nicht in der Minute oder in der nächsten Stunde problematisch werden, aber die doch so zeitkritisch sind, dass das eben nicht warten kann. Und da ist nicht nur das Problem, dass das Personal dann nicht reicht, sondern es sind einfach auch zu viele Menschen, die mit solchen Problemen kommen. Es gibt diese große Terminknappheit im niedergelassenen System und es gibt eine zunehmend älter werdende Bevölkerung, die auch zunehmend kränker wird. Und wenn dann jemand so 3, 4 chronische Erkrankungen hat, ein gewisses Alter erreicht hat, dann ist es fast unmöglich logistisch für denjenigen, da 4 verschiedene Facharzttermine zu kombinieren, um da rechtzeitig seine Therapien einzuleiten, selbst wenn es die Termine gäbe. Und jetzt gibt's die dann häufig nicht und dann summiert sich das so auf und irgendwann wird das Problem größer und dann geht's eben doch in die Klinik, aber dann halt ungeplant und über die Rettungsstelle und die Leute sind da zurecht und denen muss man helfen, aber die warten dann halt auch.
Ja.
Und das ist schon ein echt großes Problem, dieser Ansturm da auf die Rettungsstellen.
Es gibt eine Krankenhausreform bald.
Ja,
läuft. Die wird vielleicht was ändern, vielleicht oder wahrscheinlich nicht ausreichen. Aus deiner Sicht, die du wirklich mit diesem Betrieb auch tagtäglich zu tun gehabt hast, was ließe sich denn kurzfristig und auch wirklich leicht verbessern, wenn man vielleicht ein bisschen Bürokratie weglassen würde? Was ginge denn tatsächlich, um auch euch zu entlasten?
Ja, das ist wirklich schwer, weil da sind ja wirklich viele, viele Köpfe im Moment am Werk. Und das Problem ist, dass das so eine komplexe Situation ist, dass es da eben die eine leichte Lösung gar nicht gibt. Also ich meine, theoretisch wäre es wahrscheinlich Geld und mehr Personal, wenn man jetzt das Geld hätte und einfach sagt, okay, man steckt jetzt so viele Menschen mehr in die Pflege und in den ärztlichen Dienst, dann verteilt sich die Arbeit auf viel, viel mehr Schultern natürlich.
Ja.
Dann ist mehr Zeit im System, das kommt allen zugute.
Also
aber
mehr
das
Personal,
ist natürlich ein naiver Wunsch, weil Geld ist ja so jetzt auch nicht einfach
nein.
da. Ne? Also
es ist einfach auch nicht da.
Ja.
Aber ja.
Und dann macht es natürlich Sinn, also dass man guckt, dass wirklich nur noch dass man das ambulante System so ausbaut, dass das eben möglich ist, wenn man Sachen ambulant, also Sachen, die ambulant behandelt werden können, auch dann dort wirklich behandelt werden können, weil die Termine da sind, die Leute gar nicht in die Klinik müssen und die Kliniken dann nur für die Dinge da sind, die nur dort gemacht werden können. Das entlastet natürlich dann auch die Notaufnahmen. Aber wie gesagt, es gibt so viele Stellen, an denen irgendwo mal auch was nicht schiefgelaufen ist. Ne? Auch die Vergütungen in den Krankenhäusern, diese DRG-basierten Vergütungen, die ja jetzt auch in der Krankenhausreform verändert werden sollen. Das wirkt auch nicht alles von heute auf morgen, aber es ist.
Und sie müssen deutlich angehoben werden, damit es attraktiver wird, oder?
Also die Gehälter meinst du jetzt?
Ja,
für die,
genau.
Ja, das vor allem im pflegerischen Bereich.
Genau, also, im pflegerischen Bereich, klar.
Weil das auch einfach nicht in Ordnung ist, dass dieser extrem viel leistende Berufszweig, der auch ja auch so ein deutlich geringeres Sozialprestige hat als die Ärztinnen und Ärzte, was auch überhaupt gar nicht nachvollziehbar ist, dass das so schlecht entlohnt wird. Also da muss auf jeden Fall was passieren.
Und das ist das Schöne, wann auch immer ich mit einem Arzt oder einer Ärztin spreche, wird ganz besonders das Pflegepersonal erwähnt.
Ja,
und
weil
ohne die auch
geht,
ihr Ärzte keinen
nichts.
Job machen können.
Nein, aber die ohne uns natürlich irgendwie auch nicht. Man arbeitet halt zusammen, man sitzt im selben Boot. Aber es ist ganz klar, das ist so wichtig.
Ja klar, der eine kann ohne den anderen nicht. Aber es ist wirklich toll, dass das auch immer wieder hervorgehoben wird und immer wieder erwähnt wird. Davon kann man sich am Ende nichts kaufen.
Nee.
Genau wie bei Corona alle, du weißt, gejubelt haben und applaudiert haben. Und mittlerweile interessiert es keinen mehr. Was hat sich verändert seit Corona?
Ja,
nichts,
gute Frage.
Oder hat sich was verändert?
Ich weiß, also man hätte ja gedacht, dass das Händeschütteln jetzt nicht mehr wiederkommt, aber ich fange auch schon wieder an.
Also ich fand das so gut, ich will gar keine Hände schütteln und du als Ärztin weißt, was alles übertragen wird und wo die Hand war, möglicherweise, die dir gerade gegeben wird. Und ich war überzeugt, das ist das Ende des Händeschüttels, jetzt reicht das Nicken, hallo und so weiter. Und es wird sofort in Deutschland wieder Hände geschüttelt.
Auf der anderen Seite könnte man es ja auch kulturoptimistisch betrachten und irgendwie das so als Ausdruck auch des Wunsches sehen, sich irgendwie halt mit so einem formalisierten Ding zu begegnen, aber schon auch irgendwie, ist ja schon auch, ein Händeschütteln hat ja schon auch was mit Respekt und mit, ich nehme mir kurz diesen Moment Zeit, man guckt sich idealerweise in die Augen.
Und mit Wärme,
Kontakt. Kontakt, genau. Und dass der wieder kommt, trotz aller wieder besseren Wissens, ist ja irgendwie auch ein bisschen schön, ne? Obwohl ich deiner Meinung bin, es war besser ohne.
Ja. Aber du hast recht, es hat eine Aussage, dass nach dieser ganzen Geschichte der wiedergekommen ist, wie selbstverständlich, weil offensichtlich ein Bedürfnis da ist.
Ich glaube auch,
Nach Nähe, wofür auch immer das steht.
Und gerade auch in diesem Setting, ne? Ärztin, Arzt, Patient, Patientin, wo man irgendwie, das sind ja oft, also ich bin in der inneren Medizin, das sind ja erwachsene Menschen, das ist eigentlich ein Augenhöhekontakt und der sollte auch so weit wie möglich gewahrt werden. Auf der anderen Seite sitzt da immer jemand, der was weiß, was der andere irgendwie braucht und deswegen, dass man da trotzdem schafft, so einen Kontakt herzustellen, der irgendwie wertschätzend ist. Ich meine, das macht jetzt nicht alles das Händeschütteln, aber ich glaube, der Ton macht eben oft die Musik. Der Tonfall und wie man es sagt und das Händeschütteln und jetzt herzlich willkommen, nehmen Sie Platz eben auch.
Also ihr gebt auch den PatientInnen auch wirklich auch ganz bewusst die Hände.
Also ich habe das früher gemocht, weil es gibt auch so, jetzt geht's los und dann, jetzt sind wir aber auch fertig. Das gab dem Ganzen so einen Rahmen. Mhm. Ich habe mich dann immer ertappt, als es nicht mehr gab, dass ich mich dann so relativ übertrieben so verbeugt, also so mit so fast so geneigt habe, weil irgendwie muss es auch dann mal ja so einen Rahmen gesetzt werden. Aber das Händeschütteln fand ich immer praktisch und auch schön, aber ich aus infektiologischen Gesichtspunkten.
Du hast vorhin ja auch das Stethoskop angesprochen.
Ja.
Auch das bekommen wir in dem Roman mit. Dieses Stethoskop, was schon etwas so ganz rückwärtsgewandt ist, falsch. Aber es hat schon so was Altes.
Ein bisschen
denkt, braucht man ein Stethoskop heute noch? Das wirkt wirklich wie vor 100 Jahren.
Genau, halt das Handy hin, ne? So denkt man, ja.
Ja, aber das Stethoskop, das hat eine Credibility. Habe ich erfahren.
Ja, ich würde so, habe es so genannt.
Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Das ist ein Statussymbol. Draußen hast du einen Porsche, drin hast du ein Stethoskop.
Genau, also man braucht ja irgendwie auch was. Ne? Jede Berufsgruppe braucht es. Und so ein Esculap-Stab schleppt ja keiner mit. Ne? Insofern, also es gibt gewisse Fachrichtungen, die brauchen es nie, ne? So ein Stethoskop. Also ich wüsste jetzt nicht.
Die haben aber trotzdem eins.
Die haben in der Rettungsstelle eins, weil die irgendwie klar machen müssen, hey, wir gehören auch zum ärztlichen Personal.
Das heißt, ist der alleinige
das
Grund.
Ist der, von mir aus humoristischen Gesichtspunkten diesen Fachabteilungen angedichtete alleinigen Grund, genau. Also ich habe da die Protagonistin da so ein bisschen resonieren lassen darüber, dass die Orthopäden zum Beispiel niemals eins brauchen, weil die dafür große Hände haben und die Hüften einrenken und die ganzen Witze über Internisten machen, als Rache jetzt auch wahrscheinlich, weil ich diesen Witz über sie gemacht habe. Mhm. Und Internisten, die haben ein Stethoskop, also zum Beispiel in der Kardiologie ist interessant, Menschen, die sich mit Herzerkrankungen beschäftigen, die haben auch eins und brauchen es auch, machen aber natürlich auch trotzdem immer noch einen Ultraschall. Ne? Das heißt, das wäre wahrscheinlich fataler, wenn man den wegnimmt, als das Stethoskop. Aber klar, da ist es natürlich schon sehr wichtig und andere Fachabteilungen, da braucht man es ganz selten.
Aber der Kardiologe braucht es.
Der braucht es,
und der Hausarzt.
Der Hausarzt
hat
auch.
Ja auch viel abgehört dann.
Das stimmt, ja, na klar.
Hat ja viel Lunge abgehört.
Lunge, ist es jetzt irgendwie, geht es in Richtung Lungenentzündung oder ist es nur so ein bisschen Schleim von der Bronchitis oder so? Kinderärzte, die hören ja auch viel ab. Ist ja nett, die haben so kleine, ne? Es gibt ja Kinderärzte, die sind ganz klein, das sind so ja, so 2 Euro, na, 2 Euro Stück groß vielleicht, dieses Abhörfeld. Und bei den Erwachsenen ist es ja viel größer. Und wenn man mal mit so einem Kinderstethoskop eine Weile rumgelaufen ist, ich hatte das im Studium halt mal auch so ein Praktikum gemacht, dann denkt man danach, huch, das andere ist ja sehr groß.
Das ist ja ein Riesending da.
Die sind ja auch klein, gerade diese Babys, wenn man da ein Erwachsenenstethoskop draufsetzt, dann hört man auch parallel den Bauch auch noch mit ab. Ne? Ja.
Oh, du hast gerade die Witze erwähnt, die Orthopäden dann vielleicht auch über Internisten machen.
Auf jeden Fall.
Okay, was ist dein Liebster?
Mein liebster Witz?
Internistenwitz natürlich. Witz. Also.
Ja, ich glaube, der ist ganz bekannt. Da gibt es den Internisten, den Chirurgen, den Pathologen und den Psychiater, die zum Entenschießen gehen. Keine Ahnung, warum Entenschießen, aber jedenfalls der Internist fängt an und er zielt so und denkt sich, ja, okay, sind es Enten? Vielleicht sind es auch, sind es wirklich Enten? Ich weiß nicht, ich sollte vielleicht nochmal jemanden fragen. Und zack, sind die Enten weg, er hat gar nicht geschossen. Als zweites ist der Psychiater dran, der zielt und denkt sich, ja, okay, das sieht aus wie die Mutterente, wenn ich, aber, da fehlt noch ein Küken, wenn ich jetzt der Mutterente noch, das kann ich nicht bringen, sonst ist sie ihr Leben lang traumatisiert, überlegt auch zu lange weg. Chirurg ist dran. Oder Orthopäde, beide sind ähnliche Klischees, die mit diesen Fachrichtungen behaftet sind, legt an, ballert drauf los und sagt dann zum Pathologen, jetzt geh hin und schau nach, ob es Enten waren. Das ist eigentlich fast so ganz gut zusammen. So, Internisten denken viel nach, manchmal ist es sehr gut und andere machen halt ein bisschen Witze darüber.
Das ist sehr schön. Und was ist dran an dieser Unterscheidung? Also da wird ja auch unterschieden, also der Internist hat keine Ahnung, kann aber nichts. Nee, er hat Ahnung, kann aber nichts.
Ja.
Der Chirurg hat keine Ahnung, kann aber alles.
Ja.
Der Psychiater hat keine Ahnung und kann nichts, hat aber für alles Verständnis. Und der Pathologe weiß alles, kann alles, aber kommt immer aber immer zu spät.
Wunderschön zusammengefasst. Dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Ja.
Also da ist was dran, humoristisch gesehen.
Auf jeden Fall.
Was ja auch wirklich deine Spezialität ist. Ja, was habe ich da noch gefunden? Ein Chirurg, ein Radiologe und ein Internist sitzen zusammen und sehen einen 500-Euro-Schein auf der Straße liegen. Kennst du den?
Ja, dunkel, aber erzähl mal.
Wer nimmt ihn auf, diesen 500-Euro-Schein? Der Chirurg, weil er schnell handeln muss. Der Radiologe, weil er fotografieren will. Der Internist muss erst seinen Oberarzt fragen, ob er den Schein aufheben darf. So, was sagt das über die Internisten? Müsst ihr mehr fragen? Müsst ihr euch mehr abstimmen?
Nee, ich glaube nicht. Also, es gibt eigentlich in allen Fachrichtungen Dinge, die auf assistenzärztlicher Ebene entschieden werden und Dinge, die oberärztlicher Rücksprache bedürfen. Also das ist in der Orthopädie, in der Chirurgie ganz genauso. Es ist tatsächlich aber so, dass in der inneren Medizin es viele sehr komplexe Krankheitsbilder gibt, wo auch dann zum Beispiel manche Laborkonstellationen zu der einen wie auch der anderen Erkrankung passen und da häufig auch so eine interdisziplinäre Rücksprache wirklich essentiell ist, weil man sonst manchmal auch zu sehr in diesem eigenen Saft schmort und vielleicht auch irgendwie was nicht mitbedenkt, was man gar nicht wissen kann, weil es einfach zu einem anderen Gebiet gehört und dafür auch schon wieder sehr speziell ist. Also vielleicht ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber ich glaube, es ist schon so, dass man sich in Fächern, wo nicht ganz klar ist, ich schneide jetzt mal hier was weg und dann ist das Problem idealerweise erstmal behoben, dass man sich da ein bisschen mehr austauschen muss, weil um so das Ganze abzubilden an Möglichkeiten, was man hinterstecken kann.
Inwiefern hast auch du als junge Ärztin die Erfahrung gemacht, dass man eben, weil man so jung ist, einen Tick weniger ernst genommen wird als erfahrene Ärztin?
Immer wieder.
Also es ist nach wie vor so.
Nach wie vor, genau. Also es ist das eine, dass man weniger ernst genommen wird als Frau am Anfang, als Mann. Das auf jeden Fall auch. Aber dann, wenn man älter wird, gleicht sich das so ein bisschen aus. Da werden dann Frauen wie Männer schon auch gleicher, eher ernst genommen. Vor allem die Kombination jung und weiblich, die ist irgendwie für viele Leute schwierig. Okay. Und da muss man immer ein bisschen mehr tun dafür.
Was hast du gehört, so auch in deiner Anfangszeit? Also, was hast du da schon?
Tatsächlich schon so dieses, ja, wann kommt denn der Arzt? Oder wann kommt denn die richtige Ärztin? Also, dass man mir sozusagen unterstellt hat, ich sei noch Studentin oder so. Das kann man ja dann auch schnell klarstellen. Und in der Summe ist es dann manchmal so ein bisschen lästig. Aber
Lernt man da von Anfang an, das wegzustecken? Oder wie hast du darauf reagiert? Also jetzt so innerlich.
Innerlich. Also ganz am Anfang, glaube ich, habe ich tatsächlich auch immer so ein bisschen verstehen können, was die Leute meinten, weil ich ja selber auch noch nicht so in der Rolle drin war. Ich habe mich da mal so ungeschickt vorgestellt, auch einem Patienten gegenüber mit so Gestottere. Ich bin jetzt ihre Ärztin, so fast schon fragend formuliert. Und dann hatte der so gesagt, na, das macht doch nichts. Und da habe ich manchmal auch das Gefühl gehabt, jetzt, ich habe die Souveränität auch nicht mitgebracht, ne? Dann ist schon okay, dass du denkst, ich studiere noch. Und dann, wenn man aber dann zunehmend sicherer wird, dann ärgert es einen auch manchmal, dass man dann da eben nicht für voll genommen wird. Auf der anderen Seite ist es ja häufig auch so ein Generationending, ne? Und ich kann jetzt auch nicht ändern, wenn jemand sehr, sehr, sehr viel älter ist als ich, mit welchen Bildern der im Kopf groß geworden ist. So. Ja. Das ist dann halt so, ne?
Endlich mal ein Vorteil, dass man älter aussieht.
Ja, das stimmt.
Man definitiv wird ernster genommen. Das ist auch schön, man muss diese Vorteile auch mal sehen.
Nee, natürlich.
Weißt du, keiner will älter aussehen.
Aber nee, man ist ja dann, man wird ja auch souveräner und manche Sachen laufen dann irgendwie auch einfach selbstverständlicher. Ich finde, auf jeden Fall ein Vorteil.
Du hast es ja auch so schön formuliert. Ich bin Ärztin. Das ist so etwas Ähnliches wie Arzt.
Genau, und das fasst ja genau das zusammen. Ne? Das ist so ein kleiner, irgendwie eigentlich kein Unterschied, aber doch so nicht ganz definierbares, kleines Unterschiedchen. So.
Oh, die Dinge, die du erlebst, aber auch andere Dinge, die präsentierst du ja auch auf der Bühne. Wie hat denn das bitte angefangen? Du bist studierte Medizinerin und wenn dann aber plötzlich jemand noch so eine Bühnenkarriere parallel hat, wozu man ja auch sehr viel Mut braucht und Selbstbewusstsein, dann fällt das immer auf. Und es ist dann trotzdem auch ein besonderer Schritt. Wie kam es bei dir? Also du liest gerne Texte auch auf der Lesebühne. In Berlin gibt es mehrere Lesebühnen.
Ja, richtig.
Ich kapiere ja Lesen auf der Bühne nicht, ne?
Ehrlich nicht?
Ich finde ja, ich war noch nie auf einer Lesebühne in Berlin. Ich weiß, da sind Lustige dabei. Ich habe auch mit Paul hier schon gesprochen.
Ja.
Paul Bukowski, der auch wirklich wunderschöne Texte schreibt.
Tolle Texte,
ja. Aber ich finde die beim Lesen, wenn ich selber lese, auch herrlich.
Okay.
Aber diese Faszination, jemand liest mir Texte auf der Bühne vor, manchmal auch prominente AutorInnen. Das kriegt mich nicht.
Okay.
Ich weiß nicht, wieso.
Ja, wahrscheinlich ganz individuell.
Ja.
Also vielleicht hast du unsere Lesebühne einfach
noch
nicht gehört.
Nein, habe ich auch noch nicht.
Da muss ich mal einladen. Nee, kann ich auch verstehen, dass man sagt, das liest man lieber selber in dem eigenen Tempo oder so. Aber je nachdem, wie der oder die vorträgt, hat es natürlich schon nochmal so einen Comedy-Aspekt, ich zumindest gerne mag. Also ich glaube, um auf deine Frage zurückzukommen.
Ja, wie fängt das an bei dir?
Ich glaube, so ein bisschen geschlummert hat so der Wunsch, irgendwie auch was Kreatives zu machen oder auch damit vielleicht sogar auf eine Bühne zu gehen, wenn ich mal überlege, wirklich schon immer eigentlich, weil ich auf der Schule gab es ganz viel, hatten wir eine Schule, da war viel so künstlerische Geschichten, Theater, Chor und irgendwelche Sachen, die ich wirklich, hat für mich so dieses Schulleben ausgemacht. Und dann habe ich Medizin studiert, weil es mich interessiert hat und auch aus diesen ganz hehren Gründen, die du am Anfang auch mir so nett in den Mund gelegt hast, dass man wirklich auch mit Menschen was machen wollte und denen helfen und so. Und dann lag das so ein bisschen brach und dann habe ich nach meiner Rettungsstellenzeit tatsächlich meine Facharztprüfung gemacht und hatte so einen kurzen Leerlauf vor dem nächsten Job und bin da mal auf eine Lesebühne gegangen. Mhm. Hat mich jemand mitgenommen, mein Bruder mich mitgenommen. Ich fand es wiederum total super, da Leute ihre Texte vortragen zu hören und da war ein offenes Mikrofon und da war jemand, der eben da nicht dazugehörte zu dem Ensemble, was vorgelesen hat. Und da dachte ich, oh, das interessiert mich. Und dann bin ich wirklich relativ direkt im Anschluss an diesen Abend, habe ich mich mal hingesetzt und habe was aufgeschrieben. Das war gar nichts Medizinisches, irgend so eine Alltagsbeobachtung. Und dann bin ich ein paar Wochen später da auch mal hin, habe mich das getraut. Da habe ich schon auch ein mulmiges Gefühl gehabt. Mhm. Und da habe ich mir dann aber im Vorfeld gedacht, es ist nicht so schlimm wie dein erster Nachtdienst. Und dann war es auch wieder irgendwie okay. Und dann hatte ich diesen Auftritt und das ist gut gelaufen. Und dann kurz darauf habe ich dann mich nochmal bei einer anderen Lesebühne vorgestellt so richtig. Und dann wurde ich da Mitglied bei Rakete 2000. Das war meine allererste Lesebühne.
Die haben auch immer so lustige Namen.
Ja,
Rakete 2000,
so ein bisschen aus dem letzten Jahrhundert.
Boys,
genau, ja.
Weiß ich, da war glaube ich Paul Bukowski. Prunk und Prosa ist eine,
genau,
da bist du auch Teil von.
Ja, genau.
Ja, dann hast du dich vorgestellt und die haben dich genommen.
Genau, und dann waren wir da, war ich da sozusagen Teil dieses Ensembles, habe dann dafür natürlich auch geschrieben und dann kam so eins zum anderen. Da hatte ich eine Kolumne, habe ich ab und zu mal für die Taz so kleine Texte, die haben ja diese Berliner Szenen im Kulturteil. Und dann hatte ich eine Kolumne bei der Mitgliederzeitschrift der Berliner Ärztekammer und da habe ich dann so ein bisschen Geschichten schon geschrieben und gesammelt und irgendwie gedacht, Mensch, ich würde aber gerne mal was Zusammenhängendes schreiben, eine Erzählung, die so am Stück mal mitnimmt in dieses Feld, wo ich schon gemerkt habe, dass da immer wieder neue Ideen auch kommen und dass ich da mal was Zusammenhängendes erzählen will. Und da so kam es dann, dass der Roman entstanden ist.
Und dann gibt es aber auch eine Bühne, habe ich gesehen, eine Nummer auf der Bühne, habe ich gesehen auf YouTube. Da performst du in einem sehr verstörenden Kostüm.
Ja, das war.
Also du, das machst du auch heute noch, oder?
Nee, also
auch schon lange nicht mehr. In dieser übergroßen Vagina.
Genau, das ist
quasi, aus der du mit deinem Kopf sozusagen rausguckst.
Ja, das habe ich online gekauft. Das ist so ein Kostüm. Passend dazu gab es ja auch das männliche Pendant.
Ja.
Und das war so eine Spielerei. Also ich hatte damals eine die Tochter einer Freundin, die hatte zu dem Zeitpunkt so dieses Wort entdeckt und hat immer morgens mit ihrer Mutter, ist sie so durchgegangen, wie viele Familienmitglieder jetzt eine Scheide, hatte die immer gesagt, besitzen und wer jetzt heute wieder seine Scheide anhat. Und die fand ich so witzig, die Vorstellung, dass man irgendwie so abends ins Bett geht, das so ablegt und morgens zieht man es dann wieder so an. Und die hatte da so, die ist so unbefangen mit dem Wort umgegangen und dann habe ich gemerkt, so, dass das bei mir ganz anders ist oder wahrscheinlich bei den meisten Erwachsenen, dieses, natürlich die, diese Worte irgendwie so ganz viele Konnotationen haben und dann haben wir so ein bisschen rumgealbert mit, was es da noch für Worte gibt. Und dann ist dieses Lied entstanden,
genau.
Ursprung der Welt.
Ich leide, denn es gibt kein gutes Wort für Scheide.
Genau. Und am Ende also, fällt es auf Scheide anatomisch ja völlig inkorrekt. Ne? Das ist ja, also Vulva wäre ja der anatomisch
richtig,
korrekte.
Die Scheide ist ja viel tiefer drin.
Das ist der also ja. Ja, das sozusagen das Innere dann, aber das ist egal, weil ich wollte mich mit dem Thema künstlerisch auseinandersetzen und es ging um den Reim. Und reimen tut sich Scheide einfach deutlich besser als Vulva.
Ja, das Wort Scheide, das ich im Bett vermeide.
Ja, genau. Ja,
Möse ist zu böse.
Genau so ist es. Ja, es ist wirklich angeguckt.
Ja, klar. Muschi fehlt der Stil.
Ja, auch, ist auch gemein. Ne? Aber es, wie gesagt, irgendwo muss ja dann...
Pussy kannst du nicht leiden.
Ja, genau.
Was und weiß ich, Vagina, Vulva vermeiden. Also es ist alles, passt alles nicht.
Passt, ja.
Was ist denn jetzt ein gutes Wort?
Ja. Also ich bin ja jetzt bei Vulva hängen geblieben, weil ja? Ich tatsächlich, ja, es ist
stimmt, Vulva klingt so relativ, klingt. Relativ.
Ja. Ich
es gibt ja auch einen Vulva-Kalender von den Frauen aus Freiburg. Kennst du den?
Nee.
Die haben für jedes Jahr, also einfach nur, um einfach mal zu zeigen, wie unterschiedlich Vulven sein können.
Doch,
das ist ja, glaube ich, der richtige Plural.
Ich wusste nicht, dass die so heißen.
Weil viele immer so ein Ideal haben und die muss so aussehen und ich muss immer aussehen wie eine Zwölfjährige. Weißt du, und um das mal zu zeigen, wie vielfältig Vulven sind, haben die dann erstmal alle ihre eigenen Vulven fotografiert.
Ja, auch mutig, trotz allem, ja.
Ja, aber ist ja ohne Gesicht letztendlich, sind nur die Vulven. Und es haben dann aber ganz viele selber sich gemeldet, die mitmachen wollen. Und jedes Jahr kommt so ein Kalender mit 365 Vulven.
Ja, also okay, dann muss
der Vulva-Kalender ist ja so eine kleine Gruppe aus Freiburg, ist
okay. Ah ja, nee, das ist gut, dass du das sagst.
Ja.
Nee, das ist das Wort, das finde ich eigentlich gut. Also vielleicht würde ich jetzt heute auch... mich doch nochmal bemühen, andere Reime zu finden und den Song mal umdichten, aber der ist jetzt so, wie er ist.
Ich fand das sehr amüsant, ich habe mir das ja angeschaut. Ich fand das sehr, Mu ist ja auch ein ganz schlimmes Wort. Das ist wirklich für Babys.
Ja,
das Mu wie Dreijährige heißt es ja in dem Text.
Ja, genau, Mumu.
Mu.
Es gibt vieles.
Genau. Ach, und Oma ist auch keine Hilfe.
Genau, weil...
Ist das deine Oma?
Ja, nee.
Nein, okay. Natürlich. Hast du die ausgedacht, die Oma?
Da habe ich nie mit ihr darüber gesprochen. Ja, hätte man mal sollen. Nee, Schmuckkästchen habe ich gefunden, dass es wohl auch ein Wort ist. Und da habe ich den Opa zur Oma das sagen lassen. Ich dachte, das passt vielleicht.
Das ist wirklich lustig. Wir machen noch eine kleine Autor-Vervollständigung. Vervollständige folgende Sätze, ganz spontan. Das Geräusch, das auf jeden Fall zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, ist...
Das ist jetzt Staying Alive. Weißt, da liegt das Buch. Das ist vielleicht,
War das deine Jugend? Standest du auf der Tanzfläche zu Stayin' Alive? Schon, dafür bist du fast noch ein bisschen zu jung.
Ich bin zu jung, aber trotzdem lief es.
Ja.
Und das kannte ich schon. Das mochte ich auch immer gerne. Das bleibt ein gute Laune-Lied.
Natürlich.
Und das Video ist auch toll. Das kannte ich früher nicht. Das habe ich jetzt erst angeguckt, als ich mich dann entschieden habe, dass wir es so nennen.
Ich habe es nie gesehen. Also ich habe den Film gesehen wohl, aber ich weiß nicht, welches Video das ist.
Es ist so ein Musikvideo, wo diese drei Brüder in so weißen, engen Schlaghosen, wo der Bund irgendwie kurz unter den Brustwarzen endet, so eigentlich nichts anderes tun, als so singend durch so ein verlassenes Gebäude zu laufen. Das ist super. Könnte man heute auch nicht mehr bringen, aber hat mir gut gefallen.
Super. Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt...
Ein Arschgeweih. Das war ja damals, wo ich jung war, haben sich das ja viele machen lassen.
Ja.
Also für mich kam überhaupt nie irgendeins in Frage, aber ja.
Für mich im Prinzip auch
Ich habe die Frage wahrscheinlich falsch verstanden.
Nee, du hast sie genau richtig verstanden.
Ja?
Ich persönlich, auch wenn es jetzt 30 Jahre zu spät ist, ich finde ein Arschgeweih eigentlich ganz schön. Also von diesem kleinen Tribal-Struktur da. Ich finde, das sieht eigentlich ganz schön aus.
Ja,
also
es hat so ein bisschen
besser als einfach eine Sonnenblume oder ein Smiley oder nur so ein Herz, weißt du, also so, das sind so wie Kinderzeichnungen manchmal.
Ja.
Und das kann ich zum Beispiel gar nicht so verstehen. Ich bewundere voll die Kunstwerke da.
Ja, ich finde auch. Also
Tigerkopf im Dschungel auf der Schulter. Also. Finde ich großartig.
Aber hast du auch nicht. Ne?
Nein, kann das auch nicht. Und wenn man mal mit einer Hautärztin gesprochen hat oder so, dann... Oder Fabian Kahl, der aus Baris Ferraris, der Antiquitätenhändler, der hat ja den ganzen Arm tätowiert mit so lauter Jugendstilmotiven und so. Also auch ganz Kunst. Aber er bereut es.
Okay.
Also er hätte das jetzt im Nachhinein nicht mehr gemacht. Und er hat viel.
Ich kenne ganz viele Leute, die keine haben oder nur ganz wenige, wo ich glaube, dann bereut man es nicht. Dann ist eher so ein Zeichen von, das habe ich damals erlebt und hier habe ich mir was aus dieser Zeit stechen lassen. Ich glaube, ich hätte mich das früher gar nicht getraut und wahrscheinlich hätte ich irgendwie sowas floral Verspieltes genommen, was ich jetzt auch nicht weiß, ob mir es heute noch gefallen würde, aber...
Ich finde ja manchmal so diese kleine, es gibt ja so kleine so Angry Girls oder so böse Mädchen, weißt du, die so vielleicht aus dem Manga-Bereich kommen. Und die finde ich manchmal so cool gezeichnet, dass ich denke...
Da wärst du versucht vielleicht.
Ja, ich denke, ja, nee, das finde ich, es sieht auf jeden Fall cool aus. Ja. Oh, das sieht cool aus. Mein Adrenalin hole ich mir, wenn...
ich auf der Bühne stehe und statt lese, singe oder irgendwas mache, was so ein bisschen... über das, was ich sonst mache, hinausgeht.
Okay,
das
leicht aus der Komfortzone.
Ja, genau, dann. Deutlich aus der Komfortzone am Ende. Okay. Weil man denkt, oh Gott, weiß ich jetzt den Text noch in dieser Situation oder so. Okay. Ja.
Aber am Ende fühlt man sich wie Queen of the World.
Wenn es dann gut gelaufen ist, ist es richtig schön, ja.
Okay. Mein geheimes Talent, das kaum jemand kennt, ist?
Schlittschuhfahren. Da habe ich meine Freundin zum Lachen gebracht, weil ich gesagt habe, ich bin doch leidenschaftliche Schlittschuhfahrerin. Und sie so, Eva, wir kennen uns jetzt schon so lange, das hast du nie erzählt. Und es stimmt, es macht man ja auch nie, aber früher auf so noch so zugefrorenen Seen damals noch, damals klingt auch jetzt wirklich sehr lange her, aber hier in Berlin wüsste ich jetzt gar nicht, wo ich hin soll so richtig. Da haben wir es gemacht mit dem Eishockeyschläger und so und das waren wirklich tolle Wintermomente, die ich in Erinnerung habe.
Ach schön. Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, dann würde ich als erstes?
Ich glaube, ich würde so mal diese goldenen 20er in Paris mir mal angucken.
War da auch Professor Dr. Sauerbruch?
Das weiß ich
nicht. Der war später, ne?
Oh, da bin ich jetzt überfragt. Das sage ich jetzt lieber nichts.
Und ich meine, dass der sogar auch mal in Paris war. Aber ich bin nicht ganz sicher. Ich habe ja eine Charité, diese Serie mal gesehen. Da, da war denn die Zeit von Sauerbruch. Deshalb schon, es war auch so krass, wie die geröntgt haben damals.
Ja, so. Sich immer noch halb mit, ne?
Ich habe so eine Röntgenmaschine
so,
dann.
So, ah, meine Hand, ja komm, mach ich noch mal von der anderen Seite.
Also so verstrahlt. Ja, es waren krasse Zeiten, aber denen verdanken wir natürlich die Entwicklung von heute.
Ja.
Und so, ja, 20er Jahre, die ja natürlich von uns so glorifiziert werden.
Ja, deswegen habe ich
so
auch kurz überlegt.
Nein, ja, aber weil ich weiß, aber das haben, glaube ich, ganz viele, weil sie so... Weil sie spannend sind, aber voller Armut eigentlich. Ne?
Genau, und weil man aber, finde ich, auch ganz schwer so auch irgendwie wegdenken kann, was danach passiert ist. Und deswegen habe ich auch jetzt noch mal kurz überlegt, am Ende, wenn du mich jetzt die Frage noch mal fragst, sage ich wahrscheinlich was ganz anderes. Aber das mal so, ich finde auch die Mode da mit diesen Stirnbändern und diesen Kleidungen und der Musik, ich glaube, das würde ich mir einfach gerne mal anschauen.
Dann noch eine Frage. Wenn ich noch eine zweite Zeitmaschine hätte... Nachdem ich schon in den 20ern war, dann würde ich...
Dann würde ich, glaube ich, einfach noch mal so 20 Jahre in die Zukunft reisen und mal gucken, ob so diese Dinge, von denen man sich jetzt wünscht, dass die passieren, ob die eingetreten sind oder ob man nicht vielleicht was ganz anderes sieht und auch irgendwie zufrieden ist.
Wie dein Beruf wohl in 20 Jahren aussieht. Du wirst es ja noch miterleben.
Ja,
als Internistin an einem Krankenhaus... In einer Klinik, in einem medizinischen Versorgungszentrum, wo auch immer. Wie wird der Beruf wohl aussehen? Kann man das auch nur annähernd erahnen heute?
Ich glaube nicht. Also ich meine, massiv verändern jetzt, dass es irgendwie Arbeit zwischen Patientinnen und Patienten und dem Personal, ärztlichen und pflegerischen geht, da wird sich nichts verändern. Aber die Bedingungen könnten natürlich noch deutlich schlechter werden. Aber auch, die wäre ja die Hoffnung, irgendwie wieder so die Weichen gestellt werden, dass es wieder dahin zurückgeht, was du auch am Anfang gesagt hast, wo man eigentlich mal hin wollte, ne? Dass man halt den Menschen irgendwie hilft.
Aber es wird mehr Maschinen geben, mehr Computer, auch für die innere Abteilung, oder?
Ja, und da wäre ja aber auch zu hoffen, wenn das sinnvoll eingesetzt wird, dass die Digitalisierung auch das Personal entlastet, ne? Dass man dass Dokumentation irgendwie einfacher wird oder dass Abläufe vereinfacht werden.
Ja.
Da hoffe ich eigentlich schon, dass es besser wird, weil da jetzt noch ein Rückschritt, das ist sehr problematisch.
Das will man nicht.
Nee.
Und zum Schluss noch eine Runde, das ist ja das Letzte. Was ist das letzte Foto, das du auf deinem Smartphone gemacht hast? Kannst nachgucken.
Könnte ich nachgucken?
Ja, klar.
Soll ich?
Ja, klar.
Dann stimmt es ja auch.
Ja,
da guck ich mal nach
voll authentisch, weißt du?
Weil am Ende macht man ja doch oft, ich mache oft so Screenshots von irgendwas, was ich mir nochmal angucken will.
Ja,
um dann,
absolut.
Und dann richtig...
Die Erfindung des Screenshots ist eine ganz große, oder? Man kann alles screenshotten, um es festzuhalten.
Ja, da habe ich jetzt tatsächlich als letzten Screenshot, so ein Screenshot von, was ich mir durchgelesen hatte zur Krankenhausreform. Weil das, ja, das ist ganz, ganz niedlich, ne, dass ich habe nämlich gedacht, ich informiere mich auch nochmal, bevor wir jetzt sprechen. Nicht, dass du mich irgendwelche Sachen fragst, über die ich dann keine Antworten weiß und so, obwohl ich auch wusste, dass du mich nicht eingeladen hast als Gesundheitsökonomin oder so. Richtig. Aber es ist auch ein Thema, was mich irgendwie interessiert, weil es ja total mein tägliches Brot betrifft oder selbst wenn man jetzt auch irgendwann mal ambulant tätig sein sollte, ja auch irgendwie wichtig ist und ich würde es gerne besser verstehen, um auch irgendwie sagen zu können, ja, was ist denn gelungen jetzt oder wo fehlt es denn noch, um nicht nur so das Wiedergekaute von den anderen irgendwie nur zu wissen.
Wenn ich gewusst hätte, dass du dich da so gut vorbereitest in Sachen Krankenhausreform, hätte ich dich ganz viel dazu gefragt. Ne?
Da bin ich ja froh, dass du die Frage erst ganz am Schluss gestellt hast.
Und ganz zum Schluss, der letzte Song, den du auf deinem Smartphone in deiner Playlist gehört hast.
Da müsst ihr natürlich auch wieder nachgucken. Ne? Ja. Also das ist jetzt super unspontan am Ende alles.
Nee, es geht darum, dass du nachguckst.
Es geht darum, dass ich nachgucke. Ach so,
also man kann das doch nicht selber wissen, okay. Automatisch.
Clean Baby Sleep White Noise. Also das war
Also ich dachte gerade, ein cooler Song, die Band kenne ich nicht. Aber es ist, weil du ja gerade noch in deiner Elternzeit bist.
Genau, zum Einschlafen so ein Autobahngeräusch oder so, Regentropfen, irgendwas, was beruhigend ist.
Ja, und was ist das jetzt? Also lass mal laufen.
Ja, das ist jetzt wirklich, das ist eher so Autobahn, warte mal.
Ach so, und es hieß Clean Baby.
Aber schon auch entspannt, ich schlafe dann oft auch mit ein.
Gleichmäßig ist
ja,
das
White auch. Noise, wo die irgendwie dann, manchmal hilft es, manchmal nicht.
Schönes Rauschen. Schön. Eva, dir vielen Dank. Das war ein sehr schönes Zusammentreffen hier.
Mich hat es auch sehr gefreut.
Danke dir für heute.
Danke dir.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Wir schlucken jede Menge Pillen, wenn wir krank sind oder sogar vorbeugend. Dabei gibt es für viele eine gesündere und nachhaltigere oder zumindest unterstützende Behandlung, nämlich anders essen. Davon sind die NDR-Ernährungsdocs überzeugt. Sie wissen, welche Ernährung wem gut tut und wie viel man oft schon mit einer kleinen Umstellung erreichen kann.
Man braucht, um Fett abzubauen, unbedingt Insulinpausen. Nur so kann man tatsächlich überschüssiges Fett abbauen. Und wir wissen eben, dass in diesen Fettzellen, gerade im Bauchfett, extrem viele Entzündungsfaktoren sitzen. Und solange man viel Bauchfett hat, hat man im Grunde permanent einen Entzündungszustand im Körper.
Die NDR-Ernährungsdocs, das erfolgreiche Fernsehformat, gibt's jetzt auch als Podcast in der ARD-Audiothek. Für unterwegs, beim Sport oder beim Kochen. Mit spannenden Patientengeschichten.
Sie wollte was ändern und das war jetzt ihre letzte Chance eigentlich.
Mit den neuesten Erkenntnissen aus der Ernährungsmedizin.
Also dieser Spruch, einmal Insulin, immer Insulin, der wurde früher häufig gesagt, als ich noch junger Arzt war. Das gilt nicht mehr, das ist total überholt.
Und mit einfachen Rezepten und Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen.
Und wenn wir eben bunt und vielfältig essen, eben präbiotisch Lebensmittel anbieten, wie Ballaststoffe, in Gemüsesorten, in Vollkornprodukten zum Beispiel, dann freut sich nicht nur der Körper, sondern eben auch unsere Darmbakterien.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR in der ARD-Audiothek.